durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe durch die Bibel. Herzlich willkommen. Schon seit den Tagen Abrahams war das gelobte, das verheißene Land Kanaan, das Land, darin Milch und Honig fließt, die Wunschheimat der Israeliten. Doch über Jahrhunderte hinweg wurde nichts daraus. Erst nachdem Mose die Israeliten aus Ägypten in die Freiheit führen konnte, schien es überhaupt wieder möglich, jemals dorthin zu gelangen. Doch die Angst vor den dort lebenden Völkern hinderte sie daran, Kanaan in Besitz zu nehmen. Nach fast 40 Jahren Aufenthalt in der Wüste wollten sie es erneut wagen. Eine neue Generation war inzwischen herangewachsen, und diese Leute waren nun wirklich bereit, in das Land Kanaan zu ziehen. Als sie in Richtung Kanaan aufbrachen, mussten sie allerdings zunächst den Edomitern ausweichen. Dann wurden sie von verschiedenen Völkern angefeindet, gegen die sie sich jedoch erfolgreich zur Wehr setzen konnten. Im Ostjordanland, zwischen den Flüssen Jabbok und Arnon gelegen, nahmen sie das erste Stück Land in Besitz. In Kanaan angekommen sind sie aber noch nicht. Kanaan liegt auf der anderen, der westlichen Seite des Jordans. Kurze Zeit bevor die Israeliten den Jordan überqueren, bekommt Mose von Gott mitgeteilt, dass die Stunde seines Todes näher rückt. Ihm wird es nicht vergönnt sein, sein Volk in das verheißene Land zu führen. Josua, der zu seinem Nachfolger bestimmt wird, soll diese Aufgabe übernehmen. Die sogenannte Landnahme Kanaans steht unmittelbar bevor. Vieles, was vorher geregelt werden musste, ist inzwischen geregelt. So steht nun fest, dass Josua die Nachfolge von Mose antreten soll. Eine zweite Volkszählung hat ergeben, wie viele wehrfähige Männer es in jedem der 12 Stämme Israels gibt. Auch der Dienst an der Stiftshütte ist aufs Beste organisiert. Die Priester beispielsweise sorgen dafür, dass die vorgeschriebenen Opfer dargebracht werden, während es zu den Aufgaben der Leviten gehört, die Stiftshütte auf- und abzubauen und für den Transport zu sorgen. Im 4. Buch Mose sind wir inzwischen in Kapitel 28 angelangt. Zusammen mit Kapitel 29 bilden diese beiden Kapitel eine Art Opferkalender. Darin ist aufgeführt, an welchen Festtagen im Jahr welche Opfer dargebracht werden sollen. Da die verschiedenen Opfer an sich bereits im 3. Buch Mose ausführlich dargestellt wurden, habe ich in der letzten Sendung angekündigt, nur auf ein paar einzelne Verse eingehen zu wollen. Zu den beiden ersten Versen von Kapitel 28 habe ich schon einiges gesagt. Da ging es um jene Opfer, die, wie die Lutherbibel es ausdrückt, Gott zum lieblichen Geruch dargebracht wurden. Sie sollten Gott in besonderer Weise gefallen, ihn erfreuen. Aus dem Epheserbrief hatte ich dazu den Vers zitiert: Christus hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Nun komme ich zu Vers 3 unseres Bibeltextes. Gott sagt zu Mose: Und sprich zu ihnen, den Israeliten, dies sind die Feueropfer, die ihr dem Herrn opfern sollt. Einjährige Schafe, die ohne Fehler sind, täglich zwei zum täglichen Brandopfer. Charakteristisch für ein Brandopfer ist die Tatsache, dass das dargebrachte Opfer vollständig in Rauch aufgeht, der dann sichtbar zum Himmel aufsteigt. Ein Brandopfer wurde dargebracht, um den Menschen vor Augen zu führen, dass ihre Sünden nicht ohne Folge bleiben können. In diesem Fall sind es täglich zwei Schafe, die geopfert werden sollen, um den Menschen eine Bestrafung zu ersparen. Das Darbringen eines Opfers ist damit einerseits eine sehr ernste Angelegenheit. Andererseits ist es ein Grund zur Freude, dass Gott diese Möglichkeit anbietet, um den Sündern gnädig sein zu können. Diese zwei Seiten einer Medaille finden wir übrigens auch wieder, wenn wir an den Opfertod Jesu am Kreuz denken. Einerseits ist es schrecklich, dass Jesus für die Sünden der Menschen, also auch für meine Sünde, sterben musste. Andererseits ist es ein Grund zur Freude, dass er es tat, um die Menschen, also auch mich, zu erlösen. Wechseln wir jetzt noch kurz in das nächste Kapitel des 4. Mosebuches, also zu Kapitel 29. Hier möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf Vers 7 lenken. Dort heißt es: Am 10. Tag dieses 7. Monats soll heilige Versammlung sein, und ihr sollt fasten und keine Arbeit an diesem Tage tun. Dieser Tag, der große Versöhnungstag, ist etwas Besonderes. Ein Tag der Buße, an dem gefastet werden sollte. Und etwas Besonderes ist er auch deshalb, weil er im alttestamentlichen Festkalender der einzige Buß- und Fastentag ist. Das finde ich bemerkenswert, weil manche Christen ja so tun, als ob diejenigen besonders gläubig wären, die mit ernster Miene und in gebückter Haltung durchs Leben gehen. Der Festkalender aus dem alten Israel spiegelt dagegen etwas ganz anderes wider. Es ist eine Freude, mit Gott leben und ihm gehören zu dürfen. Meine Anmerkung zum großen Versöhnungstag als dem Fastentag im israelitischen Festkalender bedeutet übrigens nicht, dass nicht bei anderen Gelegenheiten dennoch gefastet wurde. Zum Beispiel, wenn das Volk eine schwere Sünde begangen hatte oder wenn eine besondere Schicksalsstunde bevorstand, etwa ein kriegerischer Konflikt mit ungewissem Ausgang. Außerdem wurden im weiteren Verlauf der Geschichte Israels noch weitere regelmäßige Fastentage eingeführt, die aber nicht auf Gottes Geheiß hin eingerichtet wurden. So erwähnt das Buch des Propheten Sacharja insgesamt 4 Fastentage. Sie sollten die Menschen zur Besinnung bringen und sie an ihre Schuld erinnern. Aber nicht mit der Absicht, sie niederzudrücken und zu quälen, sondern um sie dazu zu bringen, in ihrem Leben aufzuräumen. In Sacharja 8, Vers 19 heißt es in einer Art Prophezeiung: So spricht der Herr Zebaoth, die Fasten des 4., 5., 7. und 10. Monats sollen dem Hause Juda zur Freude und Wonne und zu fröhlichen Festzeiten werden. Was hier im Buch Sacharja den Israeliten prophezeit wird, gilt umso mehr auch den Christen. Martin Luther hat einmal vom fröhlichen Wechsel gesprochen, der sich durch den Tod Jesu am Kreuz vollzieht. Jesus nimmt dem Menschen die Schuld ab und der Mensch bekommt aus lauter Gnade ewiges Leben geschenkt. Auch Paulus kannte diesen fröhlichen Wechsel, auch wenn er nicht diesen Ausdruck verwendete. Im 2. Korintherbrief schrieb er: Denn Gott hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Zurück zum 4. Buch Mose, zu dem Opferkalender, der sehr detailliert wiedergibt, welche Opfergaben an welchen Festtagen dargebracht werden sollten. Für mich ist dieser Kalender ein Hinweis darauf, dass Gott es sehr genau nimmt mit den Sünden der Menschen, die das Darbringen von Opfern ja überhaupt erst nötig machen. Schauen wir uns nun Kapitel 30 ein bisschen näher an. Da geht es um die Verbindlichkeit von Gelübden. Gelübde sind freiwillige Selbstverpflichtungen, die jemand Gott gegenüber eingeht. Nun haben wir in der letzten Sendung mit 5 Frauen Bekanntschaft gemacht, deren Vater Zelophat gestorben war und die sein Erbe antreten wollten, obwohl das bis dahin nur den Söhnen eines Mannes vorbehalten war. Gott jedoch stimmte ihrer Forderung zu und es kam sogar zu allgemein verbindlichen Änderungen im Erbrecht. Was aber natürlich nicht heißt, dass andere Rechtsvorschriften und andere Sitten und Bräuche ebenfalls angepasst wurden. Im Gegenteil, manche Gesetze und Traditionen erwiesen sich als äußerst langlebig und sind mit den heutigen Werten und Moralvorstellungen natürlich kaum noch in Einklang zu bringen. Das gilt teilweise auch für das, was in Kapitel 30 niedergeschrieben ist. Wie gesagt, geht es da um die Einhaltung von Gelübden. Und da konnte es mitunter zu handfesten Konflikten kommen, wenn eine Frau Gott etwas versprach, womit ihr Vater oder Ehemann nicht einverstanden war. Der Bibeltext geht darauf ein, unter welchen Bedingungen die Selbstverpflichtung einer Frau Gültigkeit hatte und in welchen Fällen ihr Vater oder Ehemann dagegen Einspruch erheben konnte. Was für die verschiedenen Opferarten in den beiden vorangegangenen Kapiteln gilt, gilt auch für die verschiedenen Gelübde. Im dritten Buch Mose gibt es dazu zahlreiche grundlegende Bestimmungen. Prinzipiell gilt aber, ein Gelübde Gott gegenüber ist ein freiwilliges Versprechen. Aber wenn jemand ein solches Versprechen ablegt, dann soll er es auch einhalten. Nur wenn das aus schwerwiegenden Gründen nicht geht, ist Gott bereit, eine Nichteinhaltung zu akzeptieren. Im Alltagsleben der meisten Menschen heute spielen Gelübde kaum noch eine Rolle. Bei Christen allerdings sieht es schon ein wenig anders aus. Wer hat nicht schon mal im Stillen gebetet, Herr, wenn du dies oder jenes für mich tust, dann verspreche ich dir, auf dies und das zu verzichten oder für jenen Zweck eine ordentliche Spende zu geben. Ja, und es gibt auch bestimmte Frömmigkeitsrichtungen, in denen Gelübde Gott gegenüber, meistens spricht man nur von Versprechen, eine richtige Renaissance erleben. Ich muss gestehen, dass ich davon nicht unbedingt begeistert bin, denn ich beobachte, je mehr Gelübde oder Versprechen in bestimmten christlichen Kreisen abgelegt werden, desto eher ist man auch bereit, auf eine konsequente Einhaltung zu verzichten. Dabei besteht doch die Grundvoraussetzung für jeden, der ein Gelübde oder Versprechen ablegen möchte, darin, dass er sich mit ganzer Kraft für die Einhaltung einsetzt. Hören Sie nun aus Kapitel 30 die Verse 1 bis 3. Und Mose sagte den Israeliten alles, was ihm der Herr geboten hatte. Und Mose redete mit den Häuptern der Stämme Israels und sprach, »Dies ist's, was der Herr geboten hat. Wenn jemand dem Herrn ein Gelübde tut oder einen Eid schwört, dass er sich zu etwas verpflichten will, so soll er sein Wort nicht brechen, sondern alles tun, wie es über seine Lippen gegangen ist.« Dieses Grundprinzip finden wir auch im Neuen Testament wieder. Ein Wort, das über die eigenen Lippen gegangen ist, nicht brechen, sondern alles davon in die Tat umsetzen. Und Paulus wendet dieses Grundprinzip sogar auf den Glauben an. Wer sich zu Jesus bekennt, soll auch entsprechend leben und davon keine Abstriche tun. Im Römerbrief Kapitel 10 hört sich das so an. Denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht, und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Was die Gelübde im Alten Testament angeht, so kommen wir nun zu den möglichen Konfliktfällen, die ich vorhin schon angedeutet habe. Was tun, wenn eine Frau ein Gelübde ablegt, mit dem ihr Ehemann oder Vater nicht einverstanden ist? Dazu aus dem vierten Buch Mose, Kapitel 30, die Verse 4 bis 6. Wenn eine Frau dem Herrn ein Gelübde tut und sich zu etwas verpflichtet, solange sie im Hause ihres Vaters und ledig ist, und ihr Vater hört von ihrem Gelübde und ihrer Verpflichtung, die sie sich auferlegt hat, und er schweigt dazu, so gelten alle ihre Gelübde, und jede Verpflichtung, die sie sich auferlegt hat, soll auch gelten. Wenn aber ihr Vater ihr's verwehrt an dem Tage, da er's hört, so gilt das Gelübde und die Verpflichtung nicht, die sie sich auferlegt hat. Und der Herr wird ihr gnädig sein, weil ihr Vater es ihr verwehrt hat. Wenn wir heute hören, dass eine Frau, solange sie unverheiratet war, unter der Obhut ihres Vaters stand, dann mag das eine gewisse Abwehr in uns auslösen. Das ist durchaus verständlich. Aber davon abgesehen finde ich es interessant, dass der Vater damit auch in die Verantwortung genommen wurde, was die Gelübde seiner Tochter anging. Wenn er davon erfuhr, musste er eindeutig dazu Stellung beziehen. Wenn er dazu schwieg, dann kam das einer Einwilligung gleich. Und dann musste er auch dafür sorgen, dass seine Tochter nicht durch sein Verhalten daran gehindert wurde, ihr Gelübde zu halten. Umgekehrt war sein sofortiger Widerspruch gefordert, wenn er merkte, dass sich Fräulein Tochter mit diesem Gelübde übernehmen würde. Es war also im besten Sinne des Wortes seine Vaterpflicht, im Interesse der Tochter zu handeln und einen möglichen Schaden von ihr abzuwenden. In den Versen 7 bis 9 geht es nun um den Fall, dass eine Frau heiratete und dann Rücksicht nehmen musste auf ihren Ehemann. wird sie aber eines Mannes Frau und liegt noch ein Gelübde auf ihr, oder hat sie unbedacht etwas versprochen, durch das sie sich gebunden hat, und ihr Mann hört es und schweigt dazu an demselben Tage, so gilt ihr Gelübde und ihre Verpflichtung, die sie sich auferlegt hat. Wenn aber ihr Mann ihr's verwehrt an dem Tage, da er's hört, so macht er sie ihres Gelübdes ledig, das auf ihr liegt, und ihres unbedachten Versprechens, durch das sie sich gebunden hat. Und der Herr wird ihr gnädig sein. Wie schon angedeutet, regt sich möglicherweise in uns ein gewisser Widerstand, wenn wir lesen, wie ein Ehemann bzw. ein Vater Einfluss nehmen konnte auf die Entscheidungen seiner Frau bzw. Tochter. Kein Wunder, denn diese Vorschriften aus dem 4. Buch Mose hatten Gültigkeit in einem Gesellschaftssystem, das mit dem unsrigen nicht vergleichbar ist. Auf jeden Fall aber fällt es leichter, den Sinn bestimmter Regelungen zu verstehen, wenn wir uns nicht einen machohaften Ehemann oder einen Tyrannen als Vater vorstellen. Das mag es auch gegeben haben. Grundsätzlich war es aber die Aufgabe eines gottesfürchtigen Israeliten, für seine Familie treu zu sorgen und sie zu beschützen. Manche Gelübde hatten vermutlich auch etwas mit dem Hab und Gut der mitbetroffenen Personen zu tun. Nämlich dann, wenn eine Frau versprach, in einem bestimmten Fall einen Wertgegenstand oder Ähnliches wegzugeben. Und damit komme ich auf ein Thema zu sprechen, das manchmal auch in unserer Zeit erschreckend aktuell ist. So gehörte zu meiner Gemeinde ein älteres Ehepaar, das von allen sehr geschätzt wurde. Den beiden ging es finanziell recht gut, und sie hatten eine wirklich feine Art, anderen etwas von ihrem Wohlstand abzugeben. Dann eines Tages starb die Frau. Ihr Mann quälte sich durch den Alltag, hatte es wirklich schwer, nach so vielen gemeinsamen Ehejahren mit dem Alleinsein fertig zu werden. Eines Tages lernte er eine Frau kennen, die deutlich jünger war als er und die ihn fast zu vergöttern schien. Die Art und Weise, wie sie ihm jeden Wunsch von den Augen ablas, kam mir einfach übertrieben vor. Doch er blühte förmlich wieder auf, weil er jemanden hatte, der den Alltag mit ihm teilte. Als der Mann nach einigen Jahren starb, stellte sich heraus, dass er sein früheres Testament geändert hatte. Seine erwachsenen Kinder bekamen lediglich ihr Pflichtteil, und die christlichen Organisationen, die der Mann und seine erste Ehefrau ursprünglich bedenken wollten, sie gingen alle leer aus. Das meiste bekam seine zweite Ehefrau, die schon wenige Monate später einen jüngeren Mann heiratete. Glauben Sie aber bitte nicht, dass nur Frauen so etwas machen. Das gibt es auch mit umgekehrtem Vorzeichen. Junger Mann bezirzt erfolgreiche, alleinstehende Frau im mittleren Alter und so weiter. Da ich inzwischen von mehreren solchen Fällen erfahren habe, stelle ich mir ernsthaft die Frage, ob Christen vielleicht sogar ein bisschen anfälliger für solche Liebschaften sind, weil sie aus christlicher Überzeugung dem jeweils anderen Partner keine bösen Absichten unterstellen. Ich gebe zu, dass ich jetzt ein bisschen vom ursprünglichen Thema abgekommen bin. Aber ich habe den Eindruck, dass die Gelübde, von denen vorhin die Rede war, auch deshalb von Frau und Mann abgesegnet werden sollten, weil damit finanzielle Verpflichtungen verbunden sein konnten. Und wenn von Seiten des Vaters oder Ehemanns kein Widerspruch kam, musste er im Ernstfall mit dafür einstehen. In Vers 10 unseres Bibeltextes wird jetzt sogar noch der Fall einer verwitweten oder geschiedenen Frau behandelt. Die geschiedene Frau wird übrigens im Bibeltext als Verstoßene bezeichnet, weil sie gegen ihren Willen geschieden und damit also von ihrem Mann verstoßen wurde. Da heißt es, das Gelübde einer Witwe oder einer Verstoßenen, alles, was sie sich auferlegt hat, das gilt für sie. Dieser Vers zeigt, dass die Frauen im alten Israel nicht grundsätzlich als schwache, hilfsbedürftige Wesen angesehen wurden, die nicht selbst für sich entscheiden konnten, sondern einer Witwe oder einer geschiedenen Frau traute man zu, dass sie weiß, was sie macht. Und sie brauchte eben auch keine Rücksicht mehr auf ihren früheren Ehemann zu nehmen. Deshalb sollte ein Gelübde, das sie ablegte, auch ohne Wenn und Aber Gültigkeit haben. Das ganze Kapitel 30 zeigt, wie ernst Gott es nimmt, wenn ihm jemand etwas freiwillig verspricht. Unbarmherzig ist er dabei aber nicht. Deshalb gibt es eben verschiedene Ausnahmen, wann von der Einhaltung eines Gelübdes abgesehen werden kann. Diese Ausnahmen dienten auch dem Familienfrieden. Hätte Gott die Einhaltung und Nichteinhaltung von Gelübden ganz in das Belieben der Menschen gestellt, dann hätte das wohl zur Folge gehabt, dass man auch seinen Gelübden, seinen Versprechen, seinen Verheißungen keinen großen Wert zugemessen hätte. Die Leidtragenden wären dann aber die Menschen gewesen. Denn Gottes Versprechen und seine Verheißungen sind mehr wert als Gold. Solche Verheißungen tragen hindurch durch die Wüstenzeiten unseres Lebens. Und sie trugen hindurch durch die 40-jährige Wüstenzeit des Volkes Israel. Dass Gott seine Verheißungen stets eingehalten hat, gibt Hoffnung für die Zukunft. Was er sagt, können wir für bare Münze nehmen, auch wenn wir selbst nicht wissen, wie er die Einhaltung eines Versprechens bewerkstelligen wird. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen, das beim ersten Hinhören gar nicht nach einem Gelübde oder einem Versprechen klingt, aber es ist eines und lautet: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Ob das mit dem ewigen Leben stimmt, können wir nicht nachprüfen, aber es ist ein Versprechen Gottes, und deshalb vertraue ich darauf. Kann sein, dass ich Ihnen die folgende Geschichte schon einmal erzählt habe, macht aber nichts. Sie handelt von einer liebenswerten, ganz einfachen Frau aus Schottland, deren Sohn eines Tages sein Elternhaus verließ, um in der nächsten Großstadt studieren zu gehen. Dort fing er an, mehr und mehr an seinem Glauben zu zweifeln. Seine Mutter merkte das, als er mal wieder nach Hause kam. Vorsichtig fing sie an, darüber zu reden, wie froh sie doch sei, dass Jesus sie erlöst habe. Ihr Sohn merkte, dass sie ihm offensichtlich auf den Zahn fühlen wollte, und fragte sie: Wie kannst du dir nur so sicher sein, dass Jesus dich erlöst hat? Deine arme kleine Seele interessiert ihn nicht die Bohne, weil er Wichtigeres zu tun hat. Der Sohn dieser Frau meinte das nicht einmal böse, sondern fing damit an, von den unendlichen Weiten des Universums zu erzählen und wie leicht es da passieren könne, dass Gott eine Menschenseele völlig aus den Augen verliert. Die Mutter erwiderte nichts darauf, sondern servierte ihrem Sohn schweigend das Frühstück. Doch nach einer Weile sagte sie zu ihm: Weißt du was, mein Sohn, ich habe mir die Sache durch den Kopf gehen lassen. Kann sein, dass du recht hast. Kann sein, dass sich niemand für meine Seele interessiert. In den Weiten des Universums kann so etwas passieren. Aber dass Gott mich völlig aus den Augen verliert, das ist völlig ausgeschlossen. Denn wenn er nicht für meine Erlösung sorgt, dann ist der entstandene Schaden für ihn größer als für mich. Ich würde nur meine kleine, unbedeutende Seele verlieren, aber Gott würde seinen guten Ruf verlieren, denn er hat versprochen, mir Erlösung zu schenken. Und dann zitierte sie diesen wunderbaren Vers aus dem Johannesevangelium: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Im 4. Buch Mose haben wir gerade das 30. Kapitel hinter uns gelassen. 6 weitere liegen noch vor uns. Und in diesen 6 Kapiteln macht das 4. Buch Mose seinem lateinischen Namen Numeri alle Ehre. Denn unter anderem geht es um Nummern, genauer gesagt um Auflistungen. Zum Beispiel um ein Verzeichnis der Lagerplätze beim Wüstenzug oder um eine Aufzählung fast aller Ortschaften, Berge und Flüsse, die Grenze zum Land Kanaan bilden. Solche Auflistungen enthalten natürlich wichtige Informationen, sind aber kaum zum Vorlesen geeignet. Deshalb gibt es in der nächsten Sendung einen kurz gefassten Überblick über die letzten 6 Kapitel im 4. Buch Mose. Bis dahin, auf Wiederhören und Gott befohlen.